Ich möchte noch etwas korrigieren zu vorhin. Wie zuverlässig ist die Bibel? Beginnt mit herrlichen Beispielen über die Wahrheit der Bibel. Und nur am Schluss ist noch etwas gesagt zu der Lügenlehre des Feindes, die Bibel sei nicht Gottes Wort oder enthalte nur Gottes Wort. Herzliche Empfehlung, alle Bücher mitzunehmen, die unser Bruder mitgebracht hat. Jetzt wollen wir noch einmal aufstehen und dir danken, dass du gesagt hast, durch den Heiligen Geist studiert und bewegt mein Wort. Das schenke uns jetzt, denn wir können dich nur durch deinen Geist verstehen. Und so preisen wir dich, dass du es gerne tust, um Jesu willen. Amen. Die Anordnung der Versuchung ist verschieden. Das habt ihr gemerkt, als wir zu Beginn die Versuchung Jesu nach dem Matthäusevangelium gelesen haben. Und nach dem Lukas-Evangelium. Das ist, weil der Heilige Geist für jeden Evangelisten ein spezielles Ziel hat, zu wem er das sagt und wie er den Herrn Jesus darstellt, wie er ihn gesehen hat und wie er es weitergeben soll. Matthäus verkündigt ihn uns als König, Markus als Knecht, Lukas als Mensch und Johannes als Gott. Und wir sehen bei Matthäus und Lukas, dass die Versuchung verschieden angeordnet ist. In beiden kommt die Darlegung, die Steine in Brot zu verwandeln, zuerst. Dann erinnert Matthäus an die Erfahrung auf der Zinne des Tempels und zuletzt an die Einladung, Satan für den Besitz der Königreiche der Welt anzubeten. Lukas kehrt die Ordnung der letzten beiden um, aber wahrscheinlich ist es so, dass historisch Matthäus die chronologische, tatsächliche Begebenheit der Versuchung schreibt, denn die letzten Worte Christi heißen bei Matthäus nach der Versuchung: Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein sollst du dienen. Da verließ der Teufel ihn, und siehe, Engel kamen und dienten ihm. Darum scheint diese Reihenfolge historisch gewesen zu sein. Es gibt keinen detaillierten Bericht über die 40 Tage, die er in der Wüste verbrachte vor den Versuchungen, die wir nun im Einzelnen dabei sind zu betrachten. Markus und Lukas erinnern an die Tatsache, dass durch diesen Zeitraum er der Handelnde der Versuchung war, nicht Satan. Der Herr war der Handelnde, der Geist Gottes trieb ihn in die Wüste, um hier den Sieg des wahren Menschen für uns offenbar zu machen und zu durchleiden und zu durchleben. Lukas erklärt darüber hinaus, dass es eine Periode des Fastens war. Er aß nichts in jenen Tagen, Lukas 4, Vers 2. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Versuchung der 40 Tage durch den anwesenden Gegner bestimmt wurden, verhüllt vor menschlichen Augen. 40 Tage ohne Essen, Trinken. Der Versucher war da. Er wurde versucht 40 Tage lang, aber verhüllt, nicht in Gestalt, nicht direkt ihm gegenüber. Nachdem er durch die 30 Jahre und 40 Tage hindurch ging und gehindert wurde daran, sich öffentlich zu präsentieren, nahm der Teufel jetzt Gestalt an, passte sich an und wie Matthäus es darlegt, der Versucher kam nach diesen 30 Jahren und 40 Tagen, 30 Jahren im persönlichen Leben verborgen und in 40 Tagen, in denen er in der Wüste versucht wurde, heißt es jetzt bei Matthäus Kapitel 4, Vers 3, der Versucher kam und sagte zu ihm. Jetzt wollen wir zuerst sehen den Angriff des Feindes und dann die Zurückweisung des Herrn Jesus. Und alle drei Versuchungen wollen wir nach diesem Schema durchstudieren. Wenn wir den Angriff oder die Angriffe des Feindes beachten, dann sehen wir zunächst den Gegenstand, der uns geoffenbart ist, des Angriffs. Dann, wie hat er sich angenähert an den Herrn Jesus, um ihn zu versuchen? Und dann, welches Argument hat der Teufel benutzt, damit wir einen Blick dafür bekommen für unser persönliches Leben, weswegen Gott uns ja die Versuchungsgeschichte überliefert hat und den Herrn Jesus da durch den Geist Gottes hineingeführt hat. Und zweitens wollen wir dann das Widerstehen des Herrn Jesus, es steht geschrieben, auch unter drei Aspekten betrachten. Einmal, welche Waffe wandte der Herr Jesus an? Dann, was war sein Argument, mit dem er den Teufel zum Schweigen gebracht hat? Und was war die Zitadelle, die er festgehalten hat? Wir kommen zum ersten Angriff des Versuchers. In der ersten Attacke, im ersten Angriff Satans gegen Christus, ist der Angriffspunkt die Loyalität Jesu zu dem Willen Gottes gegenüber. Das erscheint nicht auf der Oberfläche, und in dieser Tatsache ist die Methode des Feindes gekennzeichnet. Er kündigt nie den Punkt vorher an, gegen den sein Angriff gerichtet ist. Plötzlich kommt er aus einer ganz anderen Richtung. Aber eine Examinierung der ganzen Situation wird die Wahrheit der Position offenbaren. Wie wir es schon betont haben, war Jesus geführt durch den Geist, das heißt, wie der Herr es hier sagt, getrieben von dem Geist in die Wüste. Und in diesem Tatbestand war eine große Bedeutung. In dem Leben jedes Menschen, das ganz dem Willen Gottes hingegeben ist, gibt es keine Zufälligkeiten. Jedes Detail des göttlichen Handelns ist in dem göttlichen Plan und kann nicht unterbrochen werden, ohne dass es den göttlichen Plan angreift und stört. Das sehen wir bei Königin Esther. Gott hatte einen Plan, der Teufel wütete und wollte die Juden ausrotten, aber Gott erweckte sich Esther und er führte seinen Plan durch. Und selbst wenn Esther gesagt hätte, nein, ich will mein Leben schonen, dann hätte Gott sich von einer anderen Seite jemanden erweckt. Gott wird seinen Plan ausführen, aber der Teufel will immer diesen Plan Gottes auch in deinem Leben stören. Er ist immer darauf aus, uns zu plagen, uns zu schädigen, ja und uns überhaupt von der Erfüllung des göttlichen Planes abzuschrecken und abzuhalten. Einen ungläubigen Menschen will er nicht durchdringen lassen zum Licht, dass er zur Wahrheit kommt, und den Gläubigen will er verführen, dass er von der Wahrheit in die Lüge kommt, von der Ganzhingabe in ein laues Christentum. Und der zunehmende und ausreifende Abfall in unserer Zeit in der Christenheit ist eine Folge davon. Es beginnt immer mit den Kompromissen in unserem Leben. Wir wollen nie die Welt anklagen, wenn mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist. Dann will ich hören und ihr Land heilen. Der Umstand von Hunger war nicht nur innerhalb des göttlichen Wissens. Der Hunger des Herrn Jesus war Teil des göttlichen Planes. Der Umstand von Hunger war nicht nebensächlich, nicht zufällig. Er war nicht ein unerwarteter Fall. Es war nicht ein unerwarteter Fall. Er war Teil des göttlichen Programms. Durch den Geist in die Wüste geführt, wurde er zu physischem Hunger gebracht. Und jener Hunger war ein notwendiger Prozess in der Haushaltung Gottes, ein Umstand innerhalb seines Willens. Das wird betont durch die einfache Tatsache, dass er in die Wüste geführt wurde. Wenn es da keine Notwendigkeit für Hunger gegeben hätte, hätte die Versuchung in ganz anderen Umständen geschehen können. Oder, um die Angelegenheit von der anderen Seite zu betrachten, die einfache Tatsache, dass er 40 Tage lang an einem Ort war, wo es kein Brot gab und wo der Unterhalt für das physische Leben nicht war, zeigt die Notwendigkeit vom Hunger. Es war ganz normal, dass der Herr Jesus jetzt Hunger hatte, nachdem er 40 Tage nichts mehr gegessen hatte. Und Gott führte es so, dass der Mensch in seiner Schwachheit, ja, wenn man nichts mehr isst, wird man schwach, und wenn man weiter nichts mehr isst, stirbt der Mensch. Aber Gott führte den Herrn Jesus, den anderen Menschen, in diese Schwachheit, um zu zeigen, dass der Mensch in seiner Schwachheit, der völlig auf Gott gelehnt ist, stärker ist als der Mensch in seiner Kraft allein. Stärker sogar als die Kräfte, die gegen ihn sind. Stärker als der Teufel. Weil Gott sitzt im Regiment. Gott führt den Herrn Jesus in diese Prüfung. Wenn Gott einen Menschen führt, dann ist jedes letzte Detail immer in Rechnung gestellt und mitbedacht. Diese Tatsache sollte Trost und Erquickung bringen, ebenso wie jedem Einzelnen diese Kraft zu suchen. Da gibt es keine Zufälle für diejenigen, die ganz innerhalb des Willens Gottes bleiben. Da mögen Ereignisse sein, die Menschen äußerlich als Zufälle erscheinen, wenn aber Leben innerhalb des Zentrums des Zirkels des Willens Gottes gelebt wird, da kann ihm nichts nahen, außer solche Dinge, die vorhergeordnet sind und die darum integraler Bestandteil des göttlichen Planes und des göttlichen Programmes sind. Wenn Gott einen Menschen führt, dann ist jedes letzte Detail immer in Rechnung gestellt und mitbedacht. Darum war der Hunger Jesu innerhalb der göttlichen Absicht für ihn. Wenn er nun überredet werden könnte, diesen Umstand aufzuheben, so klein und unwichtig er erscheint, würde er dennoch die vollkommene Handlungsordnung Gottes verwerfen, jenen ganzen göttlichen Plan. Wenn er nur überredet werden könnte, seiner eigenen physischen Not durch den Gebrauch einer göttlich verliehenen, geschenkten, übergebenen Macht außerhalb der göttlich angezeigten Linie zu stillen, seinen Hunger zu stillen, während er noch an dem Ort war, an den Gott ihn gebracht hatte und an dem Gott beabsichtigte, dass er leiden sollte, dann würde jene Handlung persönlicher Wahl gegen die Wahl Gottes den ganzen Plan Gottes umkehren. Und die Zitadelle, auf die hin sich der Feind bewegte, nämlich die Loyalität des Herrn Jesus zu dem Willen Gottes, würde genommen werden. Das wollte der Feind, dass der Herr Jesus diesen natürlichen Hunger stillen würde, eigene Weise, obwohl Gott ihn in diesen Hunger hineingeführt hatte. So sehen wir, dass der Punkt, auf den die erste Versuchung gerichtet war, die ruhige, friedvolle Stärke Jesu war, als er ruhte in dem Willen Gottes, mitten in seinem Hunger, mitten in seiner physischen Not, im Triumph über alle Umstände. Das ist der objektive Punkt, der sachliche Tatbestand. Und dann, wie näherte sich der Feind dem letzten Adam, dem anderen Menschen? Der Feind spricht an, er appelliert an das Empfinden, an das Gefühl des Herrn Jesus. Es erinnert mich immer wieder an die Sätze, die überall stehen: Mit allen Sinnen sollen wir das Wort Gottes genießen. An das Empfinden von Hunger. Hunger war natürlich, Hunger ist natürlich und sündlos. Das Sündlose, Natürliche wurde durch den Sündenfall so vergiftet und gelähmt, dass Paulus dann schreibt und auch Johannes, dass der Heilige Geist uns sagt durch die Apostel, dass das Fleisch geworden ist. Das Natürliche, Fleischliche kann Gott nicht gefallen, aber nur wegen des Sündenfalles. Der Hunger an sich war keine Sünde. Es darf nicht vergessen werden, dass hinter dem Gefallenen der ungefallene Mensch war, Adam, bevor er sündigte. Gottes archetypischer Mensch, der ursprüngliche Mensch, ist der wahre, natürliche Mensch. Wenn der Mensch nie gesündigt hätte, würde er doch hungrig geworden sein. Gott hat uns so erschaffen. Hunger ist nicht ein Ergebnis von Sünde. Es ist ein göttlich eingepflanztes Bewusstsein, das die Notwendigkeit von Nahrung anzeigt. So wie auch bei Schmerzen. Sie sind gegeben, um zu zeigen, da ist was nicht in Ordnung. Hunger ist Teil der wunderbaren Haushaltung Gottes für den Unterhalt der physischen Notwendigkeit des Menschen. Im Gebrauch des Körpers ist eine Abnutzung von Gewebe und für die Wiederherstellung, für die Zellerneuerung brauchen wir gute Nahrung, Aufnahme von Nahrung. Und wann immer diese Nahrung ausbleibt, dann gibt es ein Empfinden von Not, von Notwendigkeit, von Mangel, von Hunger. Das Empfinden ist Hunger. Darum ist Hunger innerhalb von Gottes gnadenvoller, wunderschöner Haushaltung in der Schöpfung des Menschen. Beachte sorgfältig, dass es nach dem Verlauf der 40 Tage war, dass Jesus hungrig war. Etwas ganz Natürliches. Es könnte scheinen, als ob er während ihres Vorübergehens seiner physischen Bedürftigkeit unbewusst war. Ja, das ist ja bei uns manchmal auch so. Ich erinnere mich noch gut in Krelingen, als Pastor Sven Findeisen uns das Kreuz aufmalte, mitgekreuzigt. Da habe ich gar keinen Hunger mehr gehabt. Wir waren morgens früh von 7 bis Mittagessen. Ich habe es aufgegessen, aufgetrunken. Es gibt Phasen, wo wir nichts essen, aber keinen Hunger empfinden. Und es mag sein, dass es bei dem Herrn Jesus so war in den 40 Tagen. Aber nachher, nach den 40 Tagen, da fühlte er diesen Hunger. Die Gedanken des Herrn Jesus waren innerhalb des geistlichen Bereichs gewesen und die Forderungen des physischen waren noch unerkannt. Am Ende der 40 Tage aber überkam ihn das Empfinden von Hunger. Er war hungrig. Dieses Gefühl von Hunger war vollkommen sinnlos. Es zu befriedigen, sich zu sättigen, ist die natürliche Handlung eines vollkommenen Menschen. Der Hunger ist ein gottgeschaffenes Gefühl. Ihn zu stillen, zu sättigen, bedeutet, in die göttliche Absicht zu münden. Was war das erste Gebot Gottes? Esst. Und heute sind viele Menschen krank, weil sie nicht mehr essen können. Viele Nöte diesbezüglich, wir wissen es. Und 1. Korinther 10 heißt es, alles, was ihr tut, zu Gottes Ehre, essen oder trinken, tut's zur Ehre Gottes. Nun merkt auf die Heimtücke des Feindes. Gott hatte die Notwendigkeit geschaffen, aber es war keine Vorsorge, um den Hunger zu stillen. Gott hatte die Not, das Bedürfnis, den Mangel, das Empfinden des Mangels gegeben, aber es war kein Brot da. Die Versuchung ging entlang dieses Zugangs und in dieser Form. Etwa so, sagte der Feind, du bist hungrig, gemäß der göttlichen Anordnung, aber in der Anordnung dieses Augenblicks gibt es da keine Vorsorge für die Stillung, für die Sättigung deines Hungers. Nun ist es berechtigt für dich, auf deine eigene Initiative hin zu handeln, also befiehl, dass diese Steine Brot werden. Denken wir an Hiob. Viele Jahrhunderte zuvor hatte der Teufel eine Frage gestellt in der göttlichen Gegenwart. Darf ich Hiob mal antasten, denn er glaubt ja nur an dich, weil es ihm so gut geht. Du hast ihn bewahrt, du hast eine Grenze um sein Haus gezogen. Ein Knecht Gottes, ein vollkommener und aufrichtiger Mann, lebte unter solchen Bedingungen, dass alle seine Lebensbedürfnisse erfüllt zu sein schienen. Und der Feind kam vor Gott und sagte, dient Gott, dient Hiob Gott umsonst für nichts? Das war ein Angriff des Feindes. Um jene Frage und Einflüsterung von Bösen dreht sich dieses großartige Buch von Hiob. Der Vorschlag, den der Feind machte, war, dass Hiobs Loyalität Gott gegenüber nur durch die Befriedigung seiner physischen Bedürfnisse da war. Hiob war vollkommen und wohlhabend durch das Wohltun, die Wohltätigkeit des Himmels. Aber wenn er hungrig wird, wenn er verarmt, wenn er seine Kinder verliert, wenn er unter den Druck kommt von Krankheit, dann würde er seine Loyalität aufgeben. Mit anderen Worten, Hiob fürchtete Gott für das, was er bekommen konnte. So wie heute und seit dem Sündenfall die Welt zum System Satans geworden ist, wenn du mir nützt, dann bist du für mich da. Es muss alles funktionieren, ja. Die Frauen zu Hause, die Kindererziehung, alles wird bezahlt, alles muss funktionieren und es muss etwas bringen, finanziell. Der Feind wollte offenbar machen, dass die Beziehung zu Gott nur auf dem Nützlichkeitsdenken beruht. Aber Gott ist Liebe und die Liebe gibt sich ganz und sucht Gott um seiner selbst willen. So aber ist die Philosophie des Teufels. Echte Liebe gibt's nicht. Das ist ja auch heute die Philosophie unserer Gesellschaft, manchmal auch in unserer Kirche, in unseren Gemeinden oder in unserem eigenen Leben. Gott bewahre uns davor. Achtung von menschlichem Leben, dass der einzige Grund für des Menschen Loyalität Gott gegenüber sei, dass Gott jede Forderung seiner Not, seines Bedürfnisses, wie es aufsteigt, sofort erfüllt. Gott offenbart mitten in dieser Prüfung, dass die Befriedigung der materiellen Natur nicht das Eigentliche ist. Der Teufel sagt in seiner Philosophie, der Mensch lebt allein durchs Brot. Wenn er Brot und Spiele hat, dann ist er glücklich und dann hat er alles, was er braucht. Aber das ist eine sehr niedrige Philosophie. Und der gleiche Gedanke lag hinter der Versuchung unseres Meisters. Es ist, als hätte er zu ihm gesagt, du bist hungrig. Dieses Gefühl von Hunger ist Teil der göttlichen Anordnung. Darum muss es recht sein, wenn du es jetzt befriedigst, auf deine eigene Initiative hin. Wenn Gott keine Vorsorge getroffen hat zur Befriedigung deiner Not, also wieder ein Nein gegen Gott, ein Gott in Zweifel ziehen, seine Autorität untergraben, seine Liebe anzweifeln. Wenn Gott keine Vorsorge für dich getroffen hat, für die Not, dann handle unabhängig, befiehl, dass diese Steine Brot werden. Die Heimtücke der Versuchung liegt innerhalb der Tatsache, dass der Teufel Christus vorschlug, dass eine legitime, dringende Bitte und Not gestillt werden sollte auf einem illegitimen, unrechtmäßigen Weg, nämlich ohne Gott und gegen Gott. So trat Christus geschwächt und hungrig der alten Lüge entgegen, indem er der Versuchung begegnete, nicht als er gefüllt war mit der Fülle der göttlichen Gaben, sondern als er brauchte, was Gott für alle seine Kreaturen vorgesehen hatte. So viel zur Annäherung des Teufels an den Herrn Jesus. Und dann das angewandte Argument. Welches Argument gebrauchte der Feind? Was sagte er? Wenn du Gottes Sohn bist. Wenn. Wann geschah die Versuchung? Direkt nach der Taufe. 40 Tage vorher wurde die Ruhe der 30 langen Jahre unterbrochen und die göttliche Stimme hatte gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Matthäus 3, Vers 17. So wurde das Siegel Gottes nicht nur in die Bestätigung über die Vollkommenheit seines Lebens gesetzt, sondern auch in die Identifikation der Persönlichkeit Jesu. Dies ist mein geliebter Sohn. Gott bestätigte nicht nur die 30 Jahre des Handelns Jesu als Mensch, sondern er hatte öffentlich gesagt, dies ist mein geliebter Sohn. Nun höre das Wenn des Feindes, wenn du Gottes Sohn bist. Wenn jene Erfahrung der vergangenen 40 Tage wirklich mehr war als eine Fantasie, eine Vision, wenn was die Stimme erklärt hatte, wahr war, warum hungrig bleiben? Was ist der Nutzen, sagte der Feind in der Tat, von einer Position ohne ihre Privilegien? Welchen Wert hat es, Gottes Sohn zu sein, wenn du nicht alles gebrauchst, was der Name beinhaltet? Als Gottes Sohn brauchst du doch keinen Hunger haben. Beachte gut, dass des Teufels Idee von den Privilegien der Sohnschaft jene von Selbstgratifikation, Selbstbeglückwünschung, Freude und Genuss ist ohne Gott. Diese Versuchung bewegte sich ganz im physischen Bereich. Der Mensch Jesus war hungrig und der Feind nahm Vorteil von dieser Tatsache und entlang des Hungers Jesu gehend, benutzte er das Argument der Sohnschaft Jesu und schlug ihm vor, dass er seine Sohnschaft zur Befriedigung seines Hungers ausüben sollte, ohne dass in diesem Moment der Hunger Teil des Willens seines Vaters war. Wir fassen zusammen. Der objektive, sachliche Punkt war die Loyalität Jesu zum Willen Gottes. Der Zugang der Annäherung des Feindes war der vollkommen natürliche und sündlose Hunger seiner Menschheit. Und das benutzte Argument war das, wenn er Gottes Sohn wäre, er doch dieses Privileg gebrauchen könnte, um seine Bedürfnisse zu stillen, ohne den Willen seines Vaters zu konsultieren. Da war nichts in der Versuchung, das den leisesten Verdacht von Gemeinheit hatte. Es war ja so normal, so natürlich. Der Teufel schlug nicht vor, dass er irgendeine heftige Begierde oder Sehnsucht des Lebens bedienen sollte, die in sich selbst nicht recht war. Solch ein Vorhaben wäre nutzlos gewesen. Denn solche Begierde hatte der Herr Jesus nicht. In ihm war keine Sünde, er kannte keine Sünde und er tat nie eine Sünde. Es war so auch dann, wie er nachher sagte, dass der Teufel kommt und er hat nichts in mir. Johannes 14, Vers 30. In dem Herrn Jesus waren keine sündigen Begierden. Der Feind bat ihn, eine richtige Sache, nämlich den Hunger zu stillen, auf einem falschen Weg zu tun. Einen gesetzmäßigen Appetit auf eine gesetzlose Weise zu stillen, in einer illegalen Form. Gebrauch zu machen von den Privilegien der Sohnschaft, indem er seine Verantwortungen nicht übernommen hätte. Die Versuchung war ein Versuch, die Intelligenz Jesu zu vernebeln, seinen Geist zu vernebeln, dass er Gott nicht mehr in seiner Größe und Liebe sah, indem er die Privilegien und Verantwortlichkeiten von Sohnschaft vermischte. Du bist Gottes Sohn, da kannst du doch jetzt Steine zu Brot machen. Der Feind versuchte dies zu vermischen in dem Geist Jesu, in dem Verstand, der wach und hell und hoch war bei dem Herrn Jesus, wie wir schon bei ihm lesen als Kind und junger Mann. Dann die Versuchung war ein hinterhältiger Vorschlag, um Missgunst gegenüber Gott zu säen, um die Liebe zu Gott zu untergraben, dass er, wenn er Gott nicht mehr in seiner Größe und Schöne sah, dann auch ihn nicht mehr so liebte, also auch die Empfindungen Jesu zu zerstören, zu seinem Vater im Himmel, zu dämpfen die Liebe zu dem Vater, der ihm ja alles hätte geben können, aber in dessen Willen es lag, dass der Herr Jesus jetzt Hunger hatte. Und die Versuchung war ein Versuch, den Willen des Herrn Jesus zu pervertieren, zu verdrehen, zu verkehren, dass er nicht mehr wollen würde, was Gott will. Und wie nun antwortet der Herr Jesus? Wie widerlegt er die Argumente des Teufels und wie widersteht er in der Versuchung und wie legt er den Feind bloß, wie entlarvt er ihn und macht seinen Sieg offenbar? Zunächst die angewandte Waffe. Beachte zuerst die Waffe, die unser Meister gebrauchte. Seine ersten Worte offenbaren es: Es ist geschrieben, es steht geschrieben. Diese Worte adressiert er an Satan, in Antwort auf seinen Vorschlag. Er trat jedoch in keiner Weise in eine Diskussion ein mit dem Teufel. Da ist nichts von der Natur eines Arguments durch den ganzen Prozess nicht. Es ist eher so, dass Jesus im Hören des Feindes seine eigene Position definierte. Gleich durch die ersten Worte erklärte er seine Unterordnung unter das Gesetz. Als gegen des Feindes Vorschlag, dass er seine Privilegien der Sohnschaft nutzen sollte, erklärte er die bindende Natur seiner Verantwortung. Weil er Gottes Sohn war, hatte er die Verantwortung, das jetzt offenbar zu machen. Es steht geschrieben. Es ist eine Erklärung der Tatsache, dass er innerhalb des Zirkels des Willens Gottes stand. Und was dieser Wille erlaubte, wollte er tun. Und wofür dieser Wille keine Vorsorge traf, wollte er auch nichts tun. Was dieser Wille nicht vorgesehen hatte, das wollte er nicht tun. Ohne das, was dieser Wille wollte, wollte er nichts tun. Wie sagt er in Johannes 5, Vers 19 und Vers 30, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Das, was geschrieben war, war Teil des Gesetzes Gottes, Mose gegeben. Alle Widerlegung des Herrn Jesus kommt aus 5. Mose, Kapitel 8, aus dem Gesetz. Und wir sehen in der Antwort des Herrn Jesus, er erkennt die Göttlichkeit dieses Gesetzes an. Er offenbarte sofort, dass er durch die Worte lebte, die aus dem Munde Gottes gingen. Und so offenbaren die eröffnenden Worte die Waffe seiner Verteidigung und definieren die Stellung seiner Sicherheit. Sein Zitat aus dem Gesetz Moses dient dazu, das Argument, das der Feind benutzt hat, zurückzuweisen. Dieses Argument war vorgeschlagen worden durch die Worte, wenn du Gottes Sohn bist. Lasst es einzeln genau betrachten, dass in dem ersten Wort des Zitates Christus die Antwort auf den falschen Vorschlag jenes Arguments gab. Das erste Wort war das Wort der Mensch. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Teufel sagte, wenn du Gottes Sohn bist. Jesus sagte, der Mensch. So, indem die Betonung auf das erste Wort gelegt ist, wird die Philosophie der Antwort Christi auf diese spezielle Versuchung gesehen. Eine Erklärung von Stellung, von Position. Es ist, als hätte Jesus zu dem Feind gesagt, ich bin hier als ein Mensch. Und als Mensch begegne ich hier deiner Versuchung. Jene Versuchung war, die Vorteile eines Sohnes überzubetonen, das wollte der Feind, und die Verantwortung der Menschheit bzw. des Menschseins zu minimieren. Das haben wir ja heute voll in der Ausreifung. Du bist nicht verantwortlich für das, was du denkst und fühlst. Und redest und tust, die Umwelt ist schuld, die Eltern sind schuld, der Ehemann ist schuld oder die Ehefrau ist schuld. Die Regierung ist schuld. Das ist die Ausreifung dessen, wo die Versuchung nicht bestanden ist, wo wir im Unglauben gehen. Aber der Herr Jesus hat die Verantwortung des Menschen hier ganz klar aufgezeigt. Christi Antwort stellte die wahre Balance wieder her und mit prächtigem, herrlichem Mut erklärte er, dass seine Gegenwart in der Wüste eine Herausforderung für den Teufel war, von Seiten des repräsentativen Menschen. Er war unser Repräsentant in der Wüste, wie auch am Kreuz. Er war unser Stellvertreter. So hatte Gott den Menschen geschaffen. Nicht in der Niedrigkeit, wie der Feind ihn vor Augen malt. Aller Wahrscheinlichkeit nach war in der Versuchung des Teufels auch eine Erkenntnis des größeren Gedankens der göttlichen Erklärung, nämlich eine Erkenntnis der Gottheit Christi, wie in dem Titel angezeigt, Sohn Gottes. Und darum war die List der Attacke ja sogar noch mehr, indem, dass er vorgeschlagen haben könnte, dass die Schwachheit der Menschheit gestärkt werden sollte durch die Ausübung der Gottheit. Der Feind wollte den Herrn Jesus dazu bringen, dass er jetzt in der Schwachheit seine Gottheit zeigt. Denn Gott braucht kein Essen und kann machen, was er will. Ja, wir sehen hier eine Entlarvung der falschen Frömmigkeit, die sich in ihrem Hochmut dünkt, sie wäre wie Gott. Wenn das in der Tat so war, dann war Christi Antwort umso kräftiger und bemerkenswert. Er lehnte es ab, die Vorrechte und Machterweise der Gottheit auf irgendeine andere Weise zu gebrauchen, als es jedem anderen Menschen möglich ist. Er trat der Versuchung nicht entgegen, noch überwand er sie im Bereich seiner Gottheit. Welch ein Trost für dich und mich. Sondern in dem prächtigen Bereich seiner reinen, starken Menschheit. Einer Menschheit, die 30 Jahre lang im privaten Leben geprüft worden war und für 40 Tage in der Einsamkeit der Wüste. Der Mensch ist das erste Wort, und das kraftvolle Wort Jesu. Jesus war in der Wüste als Stellvertreter für uns Menschen, als Repräsentant. Und das erklärte er, als er dem Angriff des Feindes widerstehend, ihn zurückweisend, er das tat, indem er so klar diese Position definierte. Der Mensch. Und jetzt das zurückweisende Argument. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Schwach vom Hunger, der auf die 40 Tage Fasten folgte, schlug der Teufel ihm vor, dass er sich selbst stärken sollte mit Brot. Seine Antwort: Es steht geschrieben. Seine Antwort ist eine Offenbarung der wahren Quellen von Kraft und darum auch des Aufdeckens der Ursache einer Prüfung. Gott will mir und dir durch die Versuchungen hindurch die wahre Quelle von Kraft offenbaren und uns damit trösten. Die Kraft des Menschen liegt nicht in der Behauptung und Geltendmachung von Rechten, sondern in der Unterordnung unter den Willen Gottes. Beachte gut, wie jene Antwort des vollkommenen Einen die falsche Philosophie des Bösen ans Licht zieht, die die gefallene Rasse der Menschheit allgemein und umfassend weltweit akzeptiert hat. Die meist applaudierte Position, die der Mensch einnimmt, ist jene, in der er erklärt: Ich beweise mein Menschsein durch die Einforderung meiner Rechte. Menschenrechte, unter dem Begriff Menschenrechte werden Kinder umgebracht, werden Soldaten gegen die Völker aufgehetzt. Im Namen der Frauenrechte wird die Emanzipation vorangetrieben, dass die Frau sich über den Mann stellt und in der Gemeinde die Leitung einnimmt. Die Kinderrechte werden jetzt durchgesetzt, sodass dadurch das Chaos, das der Feind anrichten will, gefördert wird. Aber der vollkommene Mensch erklärt, dass die Stärke von Menschsein in der absoluten Preisgabe und Unterordnung seines Willens an den Willen Gottes liegt, dass das einzige Recht ist, das er besitzt, denn Gott ist Gott. In der letzten Analyse des Arguments des Teufels war eine Voraussetzung, dass jeder Mensch zu seinem physischen Unterhalt Nahrung braucht. Auf jene unberechtigte Annahme antwortete Christus, indem er erklärte, dass keines Menschen ganzes Leben ernährt werden kann durch Brot, das verdirbt. Es braucht mehr, damit sein Geist genährt wird und seine Stärke unterhalten wird, indem er ihn ernährt durch das Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und dass seine Sicherheit sichergestellt ist, indem er in dem Willen Gottes bleibt. Diese Antwort wurde mitten aus dem Hunger heraus gegeben und konsequenterweise nimmt dadurch diese Antwort an Kraft zu. Denn wer es selber durchgeht, da ist durch das Leben, durch den Hunger, den Jesus hier erlitten hat, die Prüfung noch einmal mehr siegreich bestanden. Denn er offenbart in seinem eigenen Leben, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass das Leben, das vom Brot unterhalten wird, nicht von erster vorrangiger Wichtigkeit ist. Wenn da eine Wahl sein muss zwischen der Substanz des geistlichen Lebens und das Ernährtwerden des physischen, dann muss das Letztere Raum geben für das Erste. Gott hat den Menschen als ein Geistwesen erschaffen. Und der Geist regierte bei Adam über seine Seele, über sein Denken, Fühlen, Wollen, Reden und Handeln, über den Leib, über seine Seele und über den Leib. Aber der Feind will das herumdrehen. Dann, wie hat der Herr Jesus den Sieg behalten? Die Zitadelle ist gehalten gegen den ersten Angriff. Wie herrlich, ehrerbietig, ehrfurchtsvoll erklärt der Herr Jesus den Gedanken. Es ist so, als ob er gesagt hätte: Ich bin hungrig, aber weil dies im Willen Gottes für mich liegt, wähle ich den Hunger lieber, weil es der Wille Gottes ist, als dass ich außer Gott irgendetwas tue, was er jetzt nicht für mich hat. Was für eine herrliche Rechtfertigung der wesenhaften Größe des Menschen, des geistlichen Menschen. Auch Hiob sagt es in Kapitel 23, Vers 12, ich will lieber Gottes Willen tun, als meine eigene Nahrung vorziehen. Und wenn du mich prüfst, ich will und ich werde wie Gold hervorgehen. Da wird offenbar, wie Gott den Menschen gemacht hat. Er ist ein Geistwesen. Auch wenn der Hunger so lange fortgesetzt werden sollte, dass der physische Mensch, der allein vom Brot lebt, aufhören sollte zu existieren, sogar dann würde der Mensch, genährt zu aller Fülle vom Wort Gottes, leben. Denn wenn wir sterben, werden wir leben, weil jetzt das Auferstehungsleben Jesu in uns ist. Wenn nur der Wille Gottes in meinem und deinem Leben geschieht, wie es der Herr Jesus getan hat, aber nicht nur als Vorbild für mich und dich, sondern er in dir und in mir will dieses tun und kann dieses tun in dem Maße, wie wir auch unsere Verantwortung übernehmen und ihn Herr sein lassen. In jener Lebensphilosophie gewann der vollkommene Mensch Jesus seinen Sieg in der Wüste. In jedem Leben ist diese Bewährungsfrist. Wir alle sind in eine Bewährung gestellt, in diesem Leben, sei es kurz oder lang. Und da sind immer diese beiden Bereiche, der physische und der geistliche. Und in all den gewöhnlichen Handlungen Gottes werden beide ernährt, wo der ganze Mensch dem Willen Gottes preisgegeben ist. Wo jedoch für eine Absicht in seiner vollkommenen Liebe der physische Hunger leiden muss, da ist durch das Leiden jenes Hungers, weil es der Wille Gottes ist, der Geistliche gestärkt und unterhalten. Das sagt 2. Korinther 4 so wunderbar, wenn auch der äußere Mensch verdirbt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert, so dass wir sagen dürfen, wie Königin Esther, komme ich um, wenn ich nur in deinem Willen stehe und bleibe. In dieser Lebensphilosophie gewann der vollkommene Mensch, Jesus von Nazareth, seinen Sieg in der Wüste, fuhr fort während 3 Jahren und zuletzt betonte er ihn nachdrücklich, beanspruchte er ihn für sich, indem er mit königlicher Majestät hindurchging durch das Kreuz zur Krone. Wenn auf der anderen Seite Menschen ihr physisches Bedürfnis zu stillen suchen, indem sie Gottes Wort unbeachtet lassen, missachten, welches die Nahrung des Geistlichen ist, dann verdirbt der Geistliche und schließlich wird auch der Physische zugrunde gehen. Und der ganze Mensch ist verloren. Jesus, der immer nur nach dem Plan Gottes gelebt hat, legte zuletzt sein Leben nieder und er nahm es wieder. Aktiv starb er zur Ehre Gottes, um seine Gerechtigkeit auf ewig zu rechtfertigen und für uns, um uns in Ewigkeit bei Gott zu haben. Und er lebt für immer, als der den Tod über die Sünde überwunden hat, als der eine zur rechten Hand der Majestät in der Höhe. So ist in der ersten Versuchung eine beginnende Offenbarung der Absicht und der Methode Satans und der wahren Quellen menschlicher Stärke. Absicht und Methode Satans. Sein erstes Ziel ist, den Menschen in irgendeine Position außerhalb des Willens Gottes zu locken, zu ködern. Seine Methode ist die von Appellieren an etwas, das vollkommen natürlich ist, in sich selbst dem Gesetz entspricht, aber so, dass er vorschlägt, dieses Natürliche zu befriedigen auf eine gesetzlose Weise. In Hinsicht auf die Quellen der menschlichen Stärke offenbart die Antwort und Haltung des Herrn, dass der Mensch nicht nur ein ernährtes Tier ist. Er ist wesenhaft, essentiell Geist. Und Geist hängt in seiner Substanz ab von seiner treuen Übereinstimmung mit Gott, dem ewigen Geist. Er, der Schöpfer, der Geist ist, hat jeden Menschen als ein geistiges Wesen erschaffen, das in Ewigkeit darum auch bleibt. weil Gott ewig ist, durch den Herrn Jesus bei Gott in Ewigkeit, ohne ihn fern von Gott in Ewigkeit. Und diese Verbindung zu Gott kann nur gesichert werden durch die Erkenntnis Gottes. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen und durch die Unterordnung unter den Willen Gottes, wie er geoffenbart ist in seinem ganzen Wort und in dem Wort, das der Herr Jesus benutzt, wenn er sagt, es steht geschrieben. Er benutzte 5. Mose 8, das Gesetz Mose. Er blieb in dem Willen Gottes, mit dem er vertraut war. Er blieb in dem Willen Gottes, in dem er an dem Wort Gottes blieb. Denn der Wille Gottes ist das Wort Gottes. Die 10 Gebote sind der heilige Wille Gottes. Viele sagen, wenn ich an Jesus glaube, brauche ich seine Gebote nicht mehr halten. Das Ende des Gesetzes heißt nicht, dass sein Wort aufgehört hat. Kein Tüttel wird aufhören. Er wird alles, er hat alles erfüllt und er will in seinen Menschen, in seinen Kindern, in seinen Dienern sein ganzes Wort ausführen. Und wie gut, er ist nicht nur unser Vorbild, er wohnt durch den Heiligen Geist in dir und in mir, um so den ganzen Willen Gottes zu erfüllen. Er erwählte lieber den Hunger zu haben, weil es Gottes Wille war, um hier den Vater zu verherrlichen. Er wollte eher in dem Willen Gottes wohnen, als dass er zum Preis des Ungehorsams jetzt seinen Hunger gestillt hätte. Und damit schlug er den Feind zurück. Als repräsentativer Mensch stieß er den Angriff weg, der gerichtet war auf das Berauben, Verderben und Plündern der Schönheit und Vollkommenheit des Lebens, wie Gott es gegeben hat. Wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, Psalm 34, der bewahre seine Zunge. Gott hat das natürliche Leben wunderbar geschaffen und trotz des Sündenfalls erhalten, aber nur durch die Hingabe unter seinen Willen wird alles, was du für ihn und durch ihn tust, für die Ewigkeit. Das kleinste Natürliche, Essen oder Trinken, Schlafen oder Wachen, in dem Willen Gottes getan, ist für die Ewigkeit. Die Schönheit und Vollkommenheit des Lebens, die so oft auch in seinen 30 Jahren angegriffen worden waren und in den 40 vorhergehenden Tagen, er hatte für immer den Sieg errungen und erobert. Das, was Gott geschenkt hatte, das durch Golgatha nachher das Natürliche in die ewige Herrlichkeit mündet. Und dies begann hier in der Versuchung, als er dem Feind ganz klar erklärte, Gott hat das Leben so gemacht, dass der Mensch, ein geistiges Wesen, nicht abhängig ist von seinem irdischen, wenn es außerhalb des Willens Gottes erfüllt werden soll, sondern der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. So ist der erste Angriff des Gegners gesehen als gerichtet gegen Gottes Menschen und der erste Sieg Jesus gesehen gewonnen durch den Menschen, als er ruhig blieb innerhalb der Sphäre der göttlichen Regierung. Der Mann von Nazareth, der andere Mensch, der letzte Adam, steht erhoben am Ende des ersten Angriffs, weil er entschieden verweigerte, widerstand, verlockt und verführt zu werden durch irgendein Argument von seiner einfachen und bedingungslosen Verbindung mit seinem Gott. Der Mensch mit Gott ist jedem Druck und jeder Spannung gewachsen und erhaben über alle Versuchung. Der Herr Jesus in dir und in mir. Amen. Wir wollen aufstehen und ihn dafür preisen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dem Herrn Jesus unser Fleisch und Blut gegeben hast, damit er als unser Repräsentant in der Wüste offenbar machte, wie du das Leben jedes Menschen gedacht hast. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns erschaffen hast und erlöst hast von aller Vergiftung und Lähmung durch die Sünde, durch den Feind, und dass wir durch das Werk von Golgatha und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes jetzt durch dich und durch den Herrn Jesus in uns auch auf diesem göttlichen Niveau des Lebens leben dürfen durch den Glauben. Und dass du in uns jede Versuchung standhaft begegnen willst und dass wir in dem allem mehr als Überwinder sind, mehr als Gewinner durch den, durch dich, durch den, der uns geliebt hat und uns hindurch liebt bis zum herrlichen Ziel bei dir. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns so erschaffen hast und darum auch alle Rechte an uns hast und dass wir unter dir in einer herrlichen Freiheit leben dürfen, in der Freiheit der Kinder Gottes. Darum erfülle uns mit deinem Wort, dass auch wir mit einem Wort und dieser entschiedenen Haltung gegen alles, was gegen dich ist, deinen Sieg offenbar machen dürfen in dieser einfachen, bedingungslosen Hingabe an dich, in dem Herrn Jesus durch den Heiligen Geist. Wir bitten es in Jesu Namen und um Jesu Willen und danken dir, dass du über Bitten und Verstehen tust, nach der Kraft, die da in uns wirkt, zu deinem Lob und Ehre in der Gemeinde. Amen.
Thank you.
Lasst uns noch aufstehen und um seinen Segen bitten. Aus Hebräer 13, Vers 20. Der Gott aber des Friedens, der von den Toten ausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Testaments, unseren Herrn Jesus, der mache euch fertig in allem guten Werk, zu tun seinen Willen, und schaffe in euch, was vor ihm gefällig ist, durch Jesum Christum, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.